Back to the Zukunft. Wie sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Tim Verhoeven von Indeed und Gero Hesse von Embrace begrüßen dich in der zukünftigen Parallelwelt von Recruiting und Retention. Herzlich willkommen zur ersten Staffel. Gestern war heute noch morgen.
Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Edition von Back to the Zukunft. Heute wollen Tim und ich, nachdem wir ja letztes Mal den Blick zurück gemacht haben, was ist eigentlich in den letzten 25 Jahren passiert, einfach mal nach vorne schauen, ein bisschen rumspinnen. Was könnte denn eigentlich in den nächsten 25 Jahren so passieren? Wo führt die Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir letztes Mal skizziert haben und wo wir auch festgestellt haben, wird tendenziell alles etwas schneller? Wo führt das eigentlich hin? Was hast du dazu überlegt, Tim?
Ich dachte erstmal rumspinnen, genau die Präferenz.
Das passt wunderbar. Da habe ich alles an Rüstzeug dabei, was man sich vorstellen kann.
Und ich glaube, da sind wir beiden auch genau die richtigen.
Doch,
ich
die mal Spinner vom Dienst.
Absolut, absolut. Das können wir vielleicht für den nächsten Podcast HR-Spinner.
Wäre ein gutes, wär ein guter Titel auch gewesen. Ne?
Kaufe ich jetzt schon ab, finde ich super. Also ich habe mir in der Vorbereitung mal drei Thesen überlegt, weil wir wissen ja alle nicht, wie die Zukunft sein wird. Also müssen wir uns überlegen. Und die werde ich jetzt mal langsam vorstellen. Dann kannst du mir immer so nachsagen, wie realistisch findest du es? Oder ich sehe vielleicht an deinem Gesicht schon, wenn du die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Oh mein Gott, wo soll das Ganze hingehen? So, erste These. Wir erinnern uns, in der ersten Folge haben wir unter anderem über das Thema Arbeitslosigkeit gesprochen, wir haben über Krisen gesprochen und ein gemeinsamer Nenner waren diese Wellenbewegungen. Wir haben über die Dotcom-Bubble gesprochen 2000, wir haben über die Finanzkrise gesprochen 2008, 2007. Dazwischen gab es dann immer ein bisschen Entspannung für den Arbeitsmarkt. Und das, glaube ich, wird weitergehen. Wir werden weiterhin diese klassischen Wellenbewegungen haben, weil die sind in der Geschichte einfach normal. Es geht bergauf, bergab. Genau wie bei der Arbeitslosenquote geht es bergauf, bergab. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Amplituden schneller werden. Das heißt, zwischen totalem Vollgas und Vollbremsung, die Zeit wird geringer. Heißt deutlich mehr Volatilität, weniger Ruhe, weniger Entspannung. Und das merken wir auch schon so ein bisschen, weil wir haben auch überlegt, in welcher Krise sind wir gerade eigentlich? Sind wir noch in der Corona-Krise? Sind wir in der Ukraine-Krise, Energiekrise? Sind wir, in welcher Krise sind wir gerade eigentlich? Gero, was würdest du sagen?
Ich glaube, wir sind in dem kontinuierlichen Wandel gefangen. Das wird ja schon lange postuliert, aber ich finde echt, seit Corona merkt man, dass Veränderung eigentlich die einzige Konstante noch ist. Und ich selber glaube, es ist ein bisschen naiv anzunehmen, dass sich das zurückverändert. Wir leben einfach in einer Zeit, die durch sehr vielfältige Veränderungen geprägt ist. Politisch, geopolitisch, technologisch, wertebasiert. Und vielleicht kommt es irgendwann dahin, dass es so eine Art Knall gibt. Und die Menschheit muss sich zurückbesinnen. Das mag wohl sein. Aber ich glaube, für unser Arbeitsleben können wir uns eigentlich darauf einstellen, dass der Wandel eigentlich das Kontinuum ist und nicht die Ausnahme.
Absolut. Und das heißt für HR-Abteilungen oder für Recruiting-Abteilungen auch, es wird nicht mehr diese Phasen geben, wo es dann so langsam bergauf oder bergab geht, sondern ich gehe davon schon aus, dass es schneller auf und dann auch schneller wieder bergab geht. Und das bedeutet eben schon, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, wie können wir eigentlich Flexibilität schaffen. Weil in meiner Vergangenheit war eigentlich so nach dieser Finanzkrise fast durchweg Wachstum. Wachstum, Wachstum, Wachstum bei fast allen Unternehmen. Mal ein bisschen stärkeres Wachstum, mal langsameres Wachstum, aber eigentlich jetzt fast 15 Jahre kontinuierlich, dass man wachsen konnte und man eigentlich von vielen Sachen auch ausgehen konnte. Jetzt wird es aber, glaube ich, so nicht weitergehen. Und das haben die letzten paar Jahre seit Corona uns eigentlich ganz gut gezeigt. Deswegen finde ich es immer ganz spannend zu gucken, wie haben Firmen jetzt reagiert im HR-Bereich in der Krise? Wo haben sie vielleicht auch mal antizyklisch agiert? Was ja ziemlich clever ist, wenn man antizyklisch rekrutiert beispielsweise, weil es günstiger ist, weil es schneller ist, weil man an bessere Talente rankommt und so weiter und so fort. Und wie schnell man in der Lage ist, von Vollgas auf Vollbremsung zu gehen. Das hat ja was mit Organisationsstrukturen zu tun, was mit Systemen zu tun, mit Dienstleisterverträgen, mit Mindset. Da kann man ja durch ganz, ganz vieles durchdeklinieren. Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung, die in der Zukunft auf uns warten wird.
Ich glaube, entscheidend ist, wie nachhaltig eigentlich die jeweiligen LenkerInnen von Politik, von Wirtschaft, ne, also das sage ich jetzt ganz, ganz grob aufs ganze Land bezogen oder vielleicht sogar noch größer, wie nachhaltig eigentlich die Orientierung und das Interesse ist oder bei den Systemen, die wir haben, wir leben in einer Demokratie, wo halt alle 4 Jahre wieder ein automatischer Wandel entsteht durch die Wahlen, inwiefern das überhaupt möglich ist. Und bezogen jetzt auf Volkswirtschaften und Unternehmen, ist es auch nicht so einfach. Selbst wenn du ein Firmenlenker oder eine Lenkerin bist, die sagt, ich orientiere mich ganz nachhaltig, auch da gibt's dann nicht immer die Möglichkeit, so zu agieren, weil man Finanzierungsbedarfe hat, Liquiditätsbedarfe hat. Das muss halt alles irgendwie passen. Ich glaube, wir werden gut beraten, wenn wir auch jetzt wieder, um das auf HR runterzubringen, eine nachhaltige Strategie haben,
ja,
die aber so ausgelegt ist, dass man Krisen auffedern kann, abfedern kann, darauf reagieren kann. Und das ist natürlich immer auch mit einem gewissen Maß an Unsicherheit verbunden. Das ist halt so.
Absolut. Und vielleicht, wir wollen ja auch Tipps geben. Wir wollen ja nicht nur sagen, wie es vielleicht aussehen könnte, sondern was wären eigentlich unsere Tipps? Und ein Tipp von meiner Seite, der immer gern mit Daten arbeitet, wir sind gerade im Januar und Januar ist ja für viele so das neue Jahr. Das heißt, wir haben die Planungszeit wahrscheinlich gerade hinter uns. Trotzdem nehmt euch mal einfach für die nächste Planung vor, ein bisschen stärker in Szenarien zu denken. Das ist im Business gang und gäbe, aber überlegt euch das mal selber und das vielleicht nicht nur auf ein Jahr, sondern vielleicht auch mal für mehrere Jahre. Wie würdet ihr eigentlich euer Recruiting in vielleicht so 3 Szenarien denken? Szenario starkes Wachstum, Szenario nicht so starkes Wachstum, Szenario vielleicht Nullwachstum oder wie auch immer ihr das wollt, um sich da so ein bisschen drauf einstellen zu können. Damit seid ihr dann schon weiter als viele andere erfahrungsgemäß. Deswegen, das wäre so einer der Tipps, die ich gern mitgeben würde. Aber ich merke, es brodelt in Gero.
Es brodelt nicht, ich schmunzel total und... Also für mich ist das so selbstverständlich, dass ich das als Tipp gar nicht losgeworden wäre. Liegt aber auch daran, dass ich in meinem Hauptjob ja eher unternehmerisch agiere und immer gefordert bin, in Szenarien zu denken. Also es gibt gar nichts anderes. Ne? Bertelsmann macht jedes Jahr die sogenannten Long-Term Trends, wo wir analysieren müssen für unsere Geschäfte, wie entwickeln sich die nächsten 5 Jahre.
Ja.
Das ist natürlich Glaskugel hoch 10.
Klar.
Es zwingt dich aber dazu, eben genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, empfohlen hast, in Szenarien zu denken. Und das ist also in meinem Arbeitsalltag völlig normal, so damit umzugehen. Und ein anderer Tipp von mir wäre, einen offenen Dialog mit den Mitarbeitenden zu führen, weil viele sehnen sich danach, dass endlich doch mal wieder Ruhe einkehren muss und Verlässlichkeit doch da sein muss und so. Aber ich glaube, je klarer man macht, dass man sich nicht vom Weltgeschehen komplett entkoppeln kann und wir halt in dynamischen Zeiten leben und wir besser lernen, vernünftig mit dem Wandel umzugehen, anstelle uns die ganze Zeit zu wünschen, dass es möglichst keinen Wandel gibt. Das ist ein Tipp von mir. Also überlegt, welche Maßnahmen kann es denn geben, dass man Wandel vielleicht auch als Chance begreift, also auch als individuelle Chance, Dinge lernen zu können, sich damit auseinandersetzen zu können. Das wäre so mein Tipp. Und nicht zu suggerieren, ja, dieses eine Projekt machen wir noch und danach kehrt wieder Ruhe ein, passiert eh nicht.
Ja. Und das kennt jeder von sich selbst, glaube ich. Also das ist ja durchaus menschlich auch, kann ich komplett nachvollziehen. Bringt mich aber auch zur zweiten These direkt. Und jetzt habe ich die These geklaut. Die ist nämlich nicht original Tim Verhoeven, sondern sie nennt sich Amaras Gesetz.
Ich habe immer gedacht, das setzt du dir aus.
Ja, ist natürlich Verhoevens Gesetz, genau. Ja, wir bestreichen das bitte raus. Also, sehr gut. Wir neigen dazu, die Auswirkungen einer Technologie auf kurze Sicht zu überschätzen und auf lange Sicht zu unterschätzen. Es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge auf die aktuelle Situation, wenn wir uns das ganze Thema KI anschauen.
Ne? Total. Ich kenne so viele Menschen, die mir direkt oder auch vielleicht indirekt sagen, ey, bleib mir doch weg mit diesem ewigen KI-Thema, ich kann es nicht mehr hören. Das Ding ist, den Hype daran, den kann, glaube ich, kaum einer mehr hören. Und dennoch steckt in dem Hype halt so viel Substanz drin, dass wir schon wissen, dass die Arbeitswelt sich massiv verändern wird in den nächsten Jahren. Und man muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist genau das, was das Gesetz ja eben besagt, den Hype, den kannst du ein bisschen wegschieben, Aber das Nachhaltige, sich damit auseinandersetzen mit der Thematik, also das muss man, glaube ich, jedem Menschen, der im Arbeitsleben ist, ins Hausaufgabenbuch schreiben, ne?
Absolut. Und ich glaube, Verhoevens Gesetz ist da perfekt zu geeignet, um sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ich merke gleichzeitig, das hat aber auch noch einen Nebeneffekt, nämlich diese kurzfristige Überschätzung führt nicht nur dazu, dass man vielleicht selber keinen Bock mehr auf das Thema hat, sondern dass man sich vielleicht auch abgehängt fühlt. Mhm. Ich kriege das sehr häufig mit, wir machen sehr, sehr viele Roundtables zu diesem Thema. Das heißt, stellt euch vor, da sind 10 bis 20 Unternehmensvertreter drin und dann sprechen wir über ein Thema KI. Und am Anfang frage ich erstmal, wie ist denn eure Situation in eurem Unternehmen? Und da kommt sehr, sehr wenig dabei raus. Die meisten sind drin, weil sie wissen wollen, was machen die anderen. Und am Ende frage ich dann immer, was hat's gebracht? Und da sagen fast alle unisono, also am meisten freue ich mich zu sehen,
dass die kochen ja auch nur mit
genau, Wasser, dass die anderen nicht weiter sind, als ich gedacht habe. Ne? Also das ist, glaube ich, wenn man etwas komplett überschätzt und vielleicht noch ein bisschen Angst davor hat, dann führt das zu so einer Schockstarre. Und die ist in dem Thema, glaube ich, extrem kontraproduktiv, weil AI ist gekommen, um zu bleiben. Ich bin der Letzte, der sagt, AI wird jetzt schon alles auf links drehen, aber AI ist ein fester Bestandteil. Oder anders ausgedrückt, AI ist ein Teil der Basics, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wie Eignungsdiagnostik, wie Analytics, wie Candidate Experience und so weiter und so fort. Glaube ich, dass das ein Teil dessen ist, die dazugehören.
Mein Tipp an der Stelle ist, sich damit auseinanderzusetzen, aber nicht nur theoretisch. Das habe ich in meinem Berufsleben mehrfach erlebt. Mal ganz kurz weg von KI, nochmal hin zu Social Media 2007. Ich habe es im letzten Podcast erzählt. Ich habe mir das lange angehört von einem Kollegen aus den USA, der sagte, wir müssen da was tun. Und irgendwann habe ich dann darüber gelesen, mich versucht schlau zu machen. Das blieb für mich reichlich abstrakt. Und ich glaube, so geht's vielen Menschen mit KI eben auch. Es hilft, aus dem Abstrakten raus ins Konkrete zu gehen. Also wirklich zu überlegen, wo kann mir KI denn jetzt selber helfen? Bei Recherche, bei Zusammenfassung, bei Übertragung von Dingen oder einfach nur im täglichen Arbeitsleben, also Prozesse zu verschnellern. Da kann man ja drüber nachdenken und dann einfach mal anfangen, damit rumzuspielen. Also ich nutze das bei mir im Kontext Podcast sehr intensiv und spare dadurch sehr viel Zeit. Das setzt wieder voraus, dass man vorher selber Zeit da reinsteckt.
Ja.
Nicht nur lesen, sondern dann auch machen und dabei lernen. Das ist mein Tipp dazu.
Absolut, absolut. Also ich kann auch sagen, ich habe ja noch nebenbei das Projekt der HR Data Dudes.
Yes.
Und da schreibe die ganzen Folgenbeschreibungen im Nachhinein, das sind alles Audiotranskripte, die mache ich alle über AI.
Ja, ich auch. Genau das meinte ich gerade.
Und das spart eine Menge Zeit.
Ja.
Absolut. Mein Tipp wäre, sucht euch ein smartes Netzwerk, also sprecht mit anderen Leuten darüber. Je mehr ihr einfach nur euch auf euch selber fokussiert, desto schwieriger wird es, glaube ich, auch aus diesem Mindset-Thema auch rauszukommen. Ich habe noch eine dritte These mitgebracht. So, und jetzt sage ich mal was unüblich ist zu dem, was wir bisher gesagt haben. Weil wir haben jetzt viel über Technologie gesprochen. Jetzt sage ich ganz bewusst, ich glaube, eine These oder ein Szenario kann auch so aussehen, dass wir eine ganz bewusste Gegenbewegung kriegen werden. Weil wir reden immer mehr über Technologie, über Automatisierung, über KI und was da alles gibt. Deswegen glaube ich, dass der Fokus auf Mensch, auf Menschlichkeit, auf menschliche Interaktion in den nächsten Jahren noch viel wichtiger werden wird, aber vielleicht auch anders, weil individualisierter.
Also da nicke ich natürlich die ganze Zeit. Ich werde jetzt dem, was wir eben gesagt haben, mal wirklich gerecht. Ich fange jetzt mal an, völlig frei zu drehen und rumzuspinnen und mal zu sagen, so wie könnte eigentlich Recruiting 2040, 2050 aussehen? Ist jetzt alles ein bisschen Spinnerei, aber alles, was digitalisiert werden konnte, das wurde natürlich digitalisiert von amerikanischen oder chinesischen Hightech-Unternehmen im Sinne von Oligopolen. Also diese Machtballung, die erleben wir ja gerade schon. Wie kannst du als Einzelunternehmen eigentlich dem noch standhalten? Das ist durchaus schwierig. Juristische Rahmenbedingungen, die wir in Europa sehr hoch halten, die haben sich in diesem Dystopie-Szenario, über das ich gerade spreche, der wirtschaftlichen Realität schon lange ergeben müssen, weil man sich die Frage stellen muss, kann man durch juristische Rahmenbedingungen, durch das Setzen von juristischen Rahmenbedingungen, die immer so viel Zeit erfordern, ja, das abzustimmen, durchzubringen, und die Technologie ist schon wieder 3-4 Jahre weitergerannt in der Zeit, kriegt man das überhaupt hin? Kann man dieses Rat Race überhaupt gewinnen? Die meisten deutschen Industrieunternehmen, die gibt es entweder nicht mehr oder aber sie sind direkt durch Aufkäufe oder indirekt durch Technologieabhängigkeit Teil dieser Oligopole geworden. Also was wir gerade erleben mit der Automobilindustrie, also das hört sich jetzt total spooky an, aber es gibt Bereiche, wo sowas schon passiert. Der deutsche Mittelstand ist deutlich kleiner geworden. Pleitewellen, nicht mithalten können mit der technologischen Entwicklung, nicht mithalten können mit der Marktpower der ganz großen Organisationen, aber eben auch nicht reüssiert im Gewinnen und Binden von Menschen. Und da kommen wir dann zum Arbeitsmarkt. Man könnte sagen, 2040, 2050, auf der einen Seite eine riesige Massenarbeitslosigkeit. Immer mehr Menschen werden arbeitslos. Der Staat hat schon lange das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt, um hättest du gerne?
In dem Szenario vielleicht. In dem Szenario
ich glaube, in dem Szenario, wie ich es gerade hier skizziere, rumspinnen ist ja hier die Devise, gibt es keine Alternative, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Und digitale Bootcamps haben Hochkonjunktur und machen aus TaxifahrerInnen DigitalexpertInnen, überspitzt ausgedrückt. Auf der anderen Seite gibt es einen ganz eklatanten Arbeitskraftmangel, gerade digitale ExpertInnen oder in Jobs, in denen menschliche Fähigkeiten ganz besonders große Rollen spielen, Empathie und so weiter. Nehmen wir mal sowas wie Altenpflege. Klar, könnten dann auch Roboter übernehmen, aber ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Weil Menschen wahrscheinlich das große Bedürfnis haben, von Menschen betreut zu werden. Jedenfalls die Menschen, die das machen, die digitale Expertise haben oder eben besonders empathisch unterwegs sind, die können sich die Jobs aussuchen. Die haben Jobmanager, so wie heute im Fußball. Diese Jobmanager kümmern sich darum, dass diese Menschen zu den bestmöglichen Preisen per Auktion in Lohn und Brot kommen. Natürlich nicht auf Dauer, sondern nur für gewisse Projektlaufzeiten. Die sogenannte Gig-Economy ist totale Realität geworden. Und das geht einher in der Kommunikation mit einer ganz radikalen Individualisierung, weil du eben sehr individuell mit diesen Top-Talenten interagieren musst und genau treffen musst, was die eigentlich gerade bewegt, was die gerade wollen. Ne? Also so ein Fußballspieler wie Ronaldo, den muss man, glaube ich, auch mit Samthandschuhen anfassen, wenn man ihn zu einem Transfer bringen möchte. Und das könnte ja hier dann auch Realität werden. Du hast dann auch kein Employer-Branding mehr, weil das natürlich da um den Arbeitgeber geht, sondern du hast Opportunity-Branding. Es geht um die Opportunity, die Möglichkeit für das Talent. Im Marketing gibt es nur noch Performance-Marketing. Es zählt ausschließlich der Erfolg und all die Kennzahlen, die wir derzeit erheben, wie viele Leute haben auf eine Stellenanzeige geklickt, who cares? Am Ende will ich eine Einstellung haben und nur die wird bezahlt. Durch Agentic AI sind alle HR-Tools und Datenbanken miteinander verbunden, totale Transparenz. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Benefits gewinnen maximal an Bedeutung. Gehalt ist nur noch ein Hygienefaktor und Benefits können auch sowas sein wie Arbeitszeit, Arbeitsort, ja, maximale individuelle Bedürfnisbefriedigung. Und Top-KandidatInnen erwarten in Zukunft mit echten Menschen zu sprechen, nachdem der Prozess zuvor gänzlich über KI abgewickelt wurde. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Back to Basics. Ich erwarte einfach nicht, von einer KI ausgewählt zu werden. Ich bin Top-Talent, ich möchte mit echten Menschen sprechen. Quasi als Qualitätskriterium für einen herausragenden Recruiting-Prozess. Recruiter 2050, was muss die Person mitbringen? Herausragende kommunikative Fähigkeiten, Empathie und Empathie und Empathie. Die Fähigkeit, sich auf individuelle Bedürfnisse einstellen zu können, hohes technologisches Verständnis und das Bewusstsein, es geht nur um die harte Währung, Einstellung und vielleicht auch Leute zu halten. Freigedreht.
Also jetzt hast du ganz, ganz viele Bilder in meinem Kopf erzeugt. Angefangen von deinem Bürgerkrieg, wo ich irgendwie an Terminator und Fallout dachte. Bis hin, dass ich an Bundesliga-Manager dachte und vielleicht gibt es irgendwann den Recruiting-Manager als genau. Spiel. Und wahrscheinlich werden sich die ersten Menschen fragen, wie viel Ablöse werden wohl der Hesse und der Verhoeven kosten?
Oh, hoffentlich eine hohe.
Ich hoffe auch. Wir wollen Rekorde brechen, oder? Wir wollen Rekorde brechen.
Jetzt bin ich ja eigentlich Optimist und keiner, der auf Dystopien steht, außer im Kino. Aber man könnte natürlich das Szenario so erzählen, und es ist an vielen Stellen total überspitzt, Aber man erkennt auch an vielen Stellen, dass wir auf so einem Weg unterwegs sind. Also diese ganze Oligopol-Thematik, diese ganze Thematik für Top-Talente tun wir alles. Das konnten wir 2021 schon gut sehen. Ist im Moment so ein bisschen abgefedert. Also es macht ja manchmal Sinn, sich mit radikalen Entwürfen zu beschäftigen, im Sinne von Szenarien, ne? Und daraus kann man dann wieder ableiten. Ganz so wird es sicherlich nicht kommen. Aber wenn es tendenziell in so eine Richtung geht, wie muss ich mich dann eigentlich aufstellen?
Naja, und Dinge, die wir jetzt besprochen haben oder die jetzt in deinem Beispiel waren, die klingen jetzt radikal. Aber wenn wir einen Teil der jetzigen Realität Menschen vor 20 Jahren gesagt hätten, dass sich Leute über einen Messenger bewerben, ohne Lebenslauf, ohne Anschreiben, ohne Zeugnisse und direkt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, die hätten uns doch für wahnsinnig erklärt.
Das ist korrekt. Die haben uns ja auch für
Ja.
wahnsinnig erklärt teilweise, wenn man da so Szenarien aufgemacht hat. Man wird ja in der Regel sowieso für wahnsinnig erklärt, wenn man sehr weit in die Zukunft heraus irgendwie was annimmt. Teilweise auch zu Recht, weil das hier ist jetzt nur Spinnerei gewesen. Und trotzdem lohnt sich es, glaube ich, mal ein bisschen rumzuspinnen. Man kann ja auch versuchen, so eine Story ganz anders zu drehen und zu sagen, das kommt alles so nicht. Also Technologie spielt gar nicht so eine große Rolle. Das ist weitaus schwieriger, als jetzt so ein Dystopie-Szenario auszumachen.
Und trotzdem ist eine Gemeinsamkeit zwischen allen Szenarien und auch den Thesen, die ich hatte. Und es wird sich viel verändern und die Geschwindigkeit, in der sich Dinge verändern, die ist groß. Und genau deswegen haben wir für die nächste Folge uns überlegt, wir fragen uns mal ein bisschen, was macht das eigentlich mit uns? Was macht das mit Menschen? Was macht das mit Recruitern? Was macht das mit euch, wenn sich diese Entwicklungsgeschwindigkeit eigentlich auf so einem hohen Level hält?
Ganz genau. Also in der nächsten Folge sprechen wir einfach mal darüber, wie wir damit umgehen. Und wir wären auch interessiert, mal von euch zu hören, wie ihr damit umgeht. Das heißt, wer Lust hat, in einem unserer Podcaster in den nächsten Folgen mal mit einem kleinen Statement aufzutauchen, kann sich gerne bei Tim und oder mir melden. Vielleicht kann man da mal eine Folge zu machen, wo mehrere Menschen was dazu sagen. Tipps abgeben, wie hält man eigentlich mit dieser Entwicklungsgeschwindigkeit stand? Das wäre ganz spannend. Soweit für heute.